Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin.
Ihr habt eine Entscheidung heute getroffen, trotz des heißen Wetters, was auf uns wartet und schon da ist, in den Gottesdienst zu kommen. Und das war eine, meiner Meinung nach, gute Entscheidung. Eine gute Entscheidung. Und manchmal, wie unsere Predigtreihe heißt ja, Jein. Und vielleicht hast du dieses Wort schon mal gehört oder mal selber gesagt. Das fällt immer in so Momenten, wo man so nicht weiß, soll ich es tun oder nicht? Ist etwas für mich gut oder eben nicht? Und dann sagt man halt eben, bist du dafür oder nicht? Jein. Ich weiß nicht. Ja und nein. Es gibt immer verschiedene Möglichkeiten. Und in unserem Leben gibt es immer Möglichkeiten, Entscheidungen zu treffen. Eigentlich ist unser ganzes Leben, unser ganzer Alltag ist voll mit Möglichkeiten und Situationen, wo wir uns immer für etwas entscheiden müssen. Immer, jede Sekunde, jede Minute entscheiden wir uns für irgendetwas, einen Kaffee zu nehmen oder doch nicht, mit der Person zu reden oder doch nicht. Unser ganzes Leben ist voll mit Entscheidungen. Darum ist es, glaube ich, so wichtig, dass wir herausfinden, wie treffe ich gute Entscheidungen? Weil wir wollen doch alle ein gutes Leben haben, oder? Wer möchte ein gutes Leben haben? Einige. Die Hälfte möchte kein gutes Leben haben. Oh, das ist aber... Hey, also, wer möchte ein gutes Leben haben? Come on, wir wollen doch alle ein gutes Leben haben. Und ich glaube, um ein gutes Leben haben zu können, müssen wir gute Entscheidungen treffen, die uns zu einem guten Leben führen. Aber ich muss mich als jemand outen, der nicht gerne Entscheidungen trifft. Ich habe nie in meinem Leben gerne Entscheidungen treffen müssen. Wenn meine Frau zu Hause fragt, was wir kochen sollen, dann ist meine Antwort meistens, Hauptsache es ist Essen. Ist mir eigentlich egal, ob es Bolognese ist, ob es Lasagne ist, ob es einfach nur Nudeln mit Fischstäbchen ist, Hauptsache es ist Essen. Aber meine Frau möchte auch, dass ich selber Entscheidungen treffe und auch, dass ich mal sage, dass sie nicht immer selber denken muss, was sie kochen muss. Und dann gebe ich meinen Senf mittlerweile auch selbst dazu und sage, okay, wie wärst du denn mit Lasagne heute? Und dann sagt sie, nee, Lasagne kein Bock, lieber Bolognese. Und dann, okay, Bolognese. Ich weiß nicht, ist es bei jemandem auch so zu Hause, dass man einfach ein bisschen mehr anpassungsfähig ist? Das ist eigentlich einer meiner Stärken, würde ich sagen, dass ich anpassungsfähig bin. Aber diese Fähigkeit, anpassungsfähig zu sein, ist gleichzeitig auch meine Hemmnis gewesen, Entscheidungen zu treffen. Weil ich kann mich in allen Sachen anpassen und so musste ich nicht immer Entscheidungen treffen, sondern andere haben Entscheidungen getroffen und ich bin einfach mit dem Flow gegangen, weil ich habe mich angepasst. Ich bin einfach mit dem Fluss gegangen. Und ich muss ehrlich sagen, das hat sehr oft in meinem Leben dazu geführt, dass ich keine Entscheidungen treffen konnte, weil ich nicht wusste, was ist die beste Entscheidung. Und sehr viele junge Menschen haben Schwierigkeiten heute damit auch, wie ich auch, Entscheidungen zu treffen, weil es so viele Möglichkeiten gibt, was wir tun könnten. Ich könnte 500 verschiedene Studiengänge alleine in meinem Bezirk machen. Ich könnte dies Ausbildung machen. Ich könnte auch ein Auslandsjahr machen. Ich könnte danach zu diesem Land reisen oder vielleicht doch dahin. Vorher war man viel mehr beschränkt auf sein Gebiet und hat einfach vielleicht das Familienbusiness übernommen und es gab gar nicht so viele Möglichkeiten wie heute. Und so viele junge Menschen sind heute von den ganzen Möglichkeiten eingeschränkt und ich dachte auch, was soll ich tun? Und ich hatte Schwierigkeiten damit, Entscheidungen zu treffen. Und es hat mich gelähmt. Und ich habe angefangen, Gebete zu sprechen zu Gott, um zu sagen, ey, bitte mach doch einfach die Tür auf, wo ich lang gehen soll. Gott, wenn das dein Wille ist, hier lang zu gehen, dann mach die Tür auf. Und wenn das nicht dein Wille ist, dann mach die Tür zu. Hat jemand schon mal so ein Gebet gesprochen? So, Gott, mach die Tür auf, wenn ich hier lang gehen soll und wenn nicht, dann mach zu. Aber das Problem ist, was passiert, wenn 5000 Türen auf sind? Was passiert, wenn vielleicht alle Türen zu sind für den Weg, den ich eigentlich gehen möchte? Hier kommen wir an eine gewisse Grenze, wie wir Entscheidungen treffen können und was ist jetzt die beste Entscheidung? Und ich möchte mit uns heute über ein Thema sprechen, mein Titel für heute ist Die beste Grundlage für gute Entscheidungen. Die beste Grundlage, ich weiß, was die beste Grundlage ist, gute Entscheidungen zu treffen. Das ist schon, hör mal, ich weiß nicht, ob du die beste Grundlage hast, aber lass mich dich triggern und vielleicht auch herausfordern. Vielleicht finden wir in der Geschichte doch die beste Grundlage heraus, um gute Entscheidungen zu treffen. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit, in die Bibel zu gehen? Frag mal den Nachbarn, bist du bereit für das Wort Gottes? Wir schauen uns eine Geschichte über einen Propheten an und seine sprechende Eselin. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte kennt. Es ist nicht eine zu oft gelesene Bibelstelle. Wir hatten es in unserem jungen Erwachsenen-Spiel, da hatten wir so komische Bibelgeschichten aus der Bibel und da musste man sich Sachen zudichten. Das war so eine Bibelstelle, weil die einfach so random ist, so komisch ist. Aber sie spricht eine so wichtige Wahrheit und bringt Licht für Entscheidungen treffen, was ich finde super wichtig ist. Und um ein bisschen Kontext für diese Bibelstelle zu geben, wir haben das Volk Israel, also die Israeliten, die aus Ägypten freigekommen sind. Sie sind aus der Sklaverei befreit und machen sich nun durch die Wüste auf dem Weg ins verheißene Land. Da begeben sie sich gerade durch die Wüste. Und ich habe euch eine Karte mitgebracht und Kanaan, was da drüben steht, ich habe versucht, es ein bisschen schön zu zeichnen für uns. Kanaan auf der linken Seite ist quasi das heutige Israel, aber damals hieß es noch Kanaan. Und das war das verheißene Land, wo das Volk Gottes hingehen sollte. Das war das versprochene Land. Aber sie waren noch auf der östlichen Seite vom Jordan, also das Tote Meer und der Jordan, der da von unten nach oben halt fließt oder von oben nach unten. Und sie befinden sich auf der rechten Seite. Und das Volk Israel fragt den König der Amoriter und von Baschan, ob sie durch ihre Gebiete einfach hindurchgehen können, damit sie nach Kanaan können. Also wir wollen einfach eine Durchreise machen, wie du es vielleicht in Europa im Schengen-Gebiet einfach durchreisen. Mittlerweile ist es ein bisschen schwieriger, aber einfach mal durchreisen. Wir wollen nach Kanaan. Aber der König der Amoriter und Baschan haben es nicht erlaubt. Der König heißt Sihon und Og und sie sind einfach auf das Volk Israel zugegangen und haben sie angefangen zu bekriegen. Die dachten sich, das sind eine leichte Beute, das sind ältere Menschen, die haben kein Zuhause, die überfallen wir und rauben ihre ganzen Sachen. Aber Gott ist auf der Seite der Israeliten und die Israeliten gewinnen über die Amoriter und Baschan und nehmen das ganze Gebiet dort ein. Und nun in der Geschichte lesen wir vom König Balak, nicht Michael Balak, sondern einfach dem König Balak. Und er ist der König der Moabiter, also unten im roten Gebiet. Und der hat jetzt richtig Schiss in der Buchse. Der hat richtig Angst, weil wenn die Amoriter und Baschan alle besiegt wurden, was wird dann mit uns passieren? Und der hat jetzt richtig Angst, aber der kennt einen Propheten, der Bileam heißt. Und irgendwas ist mit diesem Propheten besonders. Wenn der Leute segnet, dann sind die wirklich gesegnet. Und wenn er Leute verflucht, dann sind die wirklich verflucht. Also dieser Prophet ist anscheinend ein richtig guter Prophet. Und jetzt lesen wir eine Geschichte. Das sind ein paar Verse, ein paar viele. Aber schnallt euch an, wir lesen diese richtig geniale, komische, aber lustige Geschichte, okay? Und lassen Gott zu uns sprechen. 4. Mose 22. Danach, nachdem sie diese Gebiete eingenommen hatten, zogen die Israeliten weiter und lagerten in den moabitischen Ebenen östlich des Jordan gegenüber von Jericho. Balak, der Sohn Zippors, erfuhr, dass die Israeliten den Amoritern angetan hatten. Und da das Volk der Israeliten groß war, fürchteten sich die Moabiter und hatten große Angst vor den Israeliten. Der König von Moab sagte zu den führenden Männern Midians: Dieses Gesindel wird alles in unserer Umgebung kahl fressen, wie ein Rind das Gras frisst. Und deshalb schickte Balak, der Sohn Zippors, der zu dieser Zeit König von Moab war, Boten zu Bileam, dem Sohn Beors, der in seiner Heimat Petor am Euphrat lebte, und ließ ihm sagen: Ein Volk ist aus Ägypten herangezogen, es hat sich über das ganze Land ausgebreitet und lagert mir gegenüber. Komm doch, Bileam, du Prophet, komm noch zu mir und verfluche dieses Volk, denn es ist mir überlegen. Vielleicht kann ich es dann besiegen und aus dem Land vertreiben. Denn ich weiß, wen du segnest, der ist gesegnet. Und wen du verfluchst, der ist verflucht. Die führenden Männer aus Moab und Midian machten sich mit Geld für die Bezahlung Bileams auf den Weg. Als sie zu Bileam kamen, überbrachten sie ihm die Botschaft von Balak. Bleibt über Nacht hier, sagte Bileam. Morgen werde ich euch mitteilen, was mir der Herr gesagt hat. Da blieben die führenden Männer aus Moab bei Bileam. In der Nacht erschien Gott Bileam und fragte ihn, wer sind diese Männer da draußen bei dir? Und Bileam antwortete Gott, Balak, der Sohn von Zippor und König von Moab, hat mir folgende Botschaft gesagt. Das Volk, das aus Ägypten herangezogen ist, hat sich über das ganze Land ausgebreitet. Komm zu mir und verfluche es. Vielleicht kann ich dann gegen sie kämpfen und sie aus dem Land vertreiben. Gehe nicht mit ihnen, befahl Gott Bileam. Gehe nicht mit ihnen. Du darfst dieses Volk nicht verfluchen, denn es ist gesegnet. Das sagt Gott. Gehe nicht, das Volk ist gesegnet. Am nächsten Morgen stand Bileam auf und sagte zu den führenden Männern Balaks, geht nach Hause, der Herr verweigert mir die Erlaubnis, mit euch mitzugehen. Haut ab, es macht sowieso keinen Sinn. Gott hat gesagt, ich kann nicht, also gehe ich nicht. Und da kehrten die führenden Männer aus Moab zu Balak zurück und berichteten ihm, Bileam hat sich geweigert, mit uns zu kommen. Erstmal richtig gut, oder? Bileam fragt Gott, was soll ich tun? Soll ich mit denen mitgehen oder nicht? Und er hört Gott sagen, nein, gehe nicht, das Volk ist gesegnet. Gott offenbart, was sein Plan ist. Und er sagt, okay, ich gehe nicht mit, ihr müsst wieder gehen, ciao. Lesen wir weiter, was passiert. Doch Balak versuchte es noch einmal. Diesmal schickte er noch mehr und noch wichtigere Männer als beim ersten Mal. Als sie zu Bileam kamen, richteten sie ihm aus, so spricht Balak, der Sohn Zippors, bitte lass dich nicht abhalten, zu mir zu kommen. Ich will dich fürstlich bezahlen und alles tun, was du willst. Komm doch zu mir und verfluche dieses Volk. Doch Bileam antwortete ihnen, selbst wenn Balak mir einen Palast voller Silber und Gold schenken würde, steht es trotzdem nicht in meiner Macht, die Anordnung des Herrn meines Gottes zu missachten und etwas gegen seinen Willen zu tun. Mega. Ich kann nichts tun, egal was du mir schenkst. Vers 19. Aber bleib doch über Nacht bei mir. Ich will sehen, was der Herr zu mir zu sagen hat. Und in dieser Nacht erschien Gott Bileam und erlaubte ihm, okay, wenn diese Männer gekommen sind, um dich zu holen, dann geh mit ihnen. Wenn sie gekommen sind, um dich zu holen, okay, geh mit ihnen, aber du darfst nur das tun, was ich dir sage. Vers 21. Und am nächsten Morgen stand Bileam auf, sattelte seine Eselin und machte sich mit den führenden Männern aus Moab auf den Weg. Und jetzt kommt der Brüller. Aber Gott wurde zornig, weil Bileam aufgebrochen war. Halt, stopp. Wir müssten uns jetzt alle fragen, was geht hier ab? Was passiert hier in dieser Geschichte? Gott hat Nein gesagt, dann hat er Ja gesagt. Und Bileam sagt, okay, er hat Ja gesagt, ich gehe. Und dann wird Gott sauer, dass er geht. Wer von euch ist verwirrt? Wer von euch ist verwirrt? Man versteht gar nichts mehr. Gott hat hier Jein gesagt. Das ist ein Beispiel für Jein. Ja, nein, nein, ja. Gott sagt nein und ja. Wie kann das sein? Ich dachte, Gott lügt nicht. Ich dachte, Gott hält an seinem Charakter fest. Ich dachte, der hat einen Willen und ändert seinen Willen nicht. Wieso sagt er nein und dann sagt er ja? Was passiert hier? Irgendwas passiert hier und wir verstehen noch nicht ganz was. Lesen wir weiter. Während Bileam in Begleitung seiner beiden Diener auf seiner Eselin dahinritt, stellte sich der Engel des Herrn höchstpersönlich Bileam in den Weg, um ihn aufzuhalten. Okay. Und als die Eselin den Engel des Herrn sah, der ihr mit gezücktem Schwert den Weg versperrte, da hätte ich auch Angst, bog die Eselin vom Weg ab aufs Feld. Aber Bileam schlug die Eselin, um sie wieder auf den Weg zu bringen. Da stellte sich der Engel des Herrn auf einem Hohlweg zwischen den Mauern von zwei Weinbergen verlief. Da stellte sich der Engel des Herrn mittendrin. Und als die Eselin den Engel des Herrn dort stehen sah, drückte sie sich fest an die Mauer, um an diesem Engel vorbeizukommen und klemmte dabei Bileams Fuß zwischen sich und der Mauer ein. Und da schlug Bileam nochmal die Eselin. Und der Engel des Herrn ging noch ein Stück weiter und stellte sich an einer Stelle auf, die so eng war, dass man weder rechts noch links vorbeigehen könnte. Als die Eselin diesmal den Engel des Herrn sah, legte sie sich unter Bileam auf den Weg und Bileam packte die Wut und erschlug sie mit einem Stock. Kennt jemand diese Wut? Wenn Sachen nicht funktionieren und deine Zähne knirschen, geh doch endlich! Ich habe das manchmal mit meinen Kindern, wenn sie nicht mitkommen und komm doch endlich, ich habe es dir schon 5000 Mal gesagt. Und jetzt ist es ein Esel, die arme Eselin. Und die Wut packt ihn aus. Und jetzt kommt's. Da gab der Herr der Eselin die Fähigkeit zu sprechen. Das ist die Geburtsstunde von Winnie Pooh und der sprechenden Eselin. Ia. Ia heißt die, oder? Und die Eselin spricht: Was habe ich dir getan, dass du mich dreimal schlägst? Fragte die Eselin Bileam. Du hast mich zum Narren gehalten, rief Bileam. Hätte ich ein Schwert dabei, so würde ich dich jetzt töten. Bin ich nicht die Eselin, auf der du schon immer geritten bist? Entgegnete die Eselin. Habe ich etwa früher schon einmal so etwas getan? Nein, gab Bileam zu. Und der Herr öffnete Bileam die Augen, sodass er den Engel des Herrn mit gezücktem Schwert in der Hand auf dem Weg sah. Und da verneigte sich Bileam vor ihm und warf sich zu Boden. Warum hast du deine Eselin dreimal geschlagen? Wollte der Engel des Herrn von ihm wissen. Ich bin gekommen, um dir den Weg zu versperren, weil du sonst vor meinen Augen ins Verderben rennst. Dreimal hat die Eselin mich gesehen und ist mir ausgewichen. Andernfalls hätte ich dich mit Sicherheit getötet und die Eselin am Leben gehalten. Da sagte Bileam zu dem Engel des Herrn, ich habe mich schuldig gemacht, denn ich habe nicht bemerkt, dass du mir den Weg versperrt hast. Wenn dir mein Plan nicht gefällt, werde ich wieder umkehren. Wow, was eine Geschichte. Das waren jetzt ein paar Verse, oder? Aber habt ihr so ungefähr den Dreh, was hier in der Geschichte passiert ist? Ich nicht. Da ist so viel Komisches passiert. Aber diese Geschichte stellt vieles meiner Gedanken, wie man Entscheidungen trifft, auf den Kopf. Weil wenn ich eine offene Tür gesehen habe und Gott sagt, okay, geh mit diesen Männern und sie bieten mir einen fürstlichen Lohn und werden mir alles geben, was ich mir vorgestellt habe. Und Gott sagt auch noch, geh mit ihnen. Geil, dann gehe ich diesen Weg, oder nicht? Das ist doch eine offene Tür. Ist doch die perfekte Möglichkeit, eine gute Entscheidung zu treffen. Und ich richte mich mal kurz an alle die verheirateten Männer in diesem Raum. Wer ist ein verheirateter Mann in diesem Raum? Einmal kurz die Hand hoch. Bisschen höher, damit ich das sehe. Ein verheirateter Mann. Okay, es gibt einige. Okay, ich spreche kurz zu euch. Wenn wir als Männer Ja sagen, was meinen wir? Nochmal, wenn wir Ja sagen, meinen wir? Ja, richtig. Wenn wir als Männer Nein sagen, dann meinen wir? Nein. Dann meinen wir Nein. Bei meiner Frau läuft es ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ob es bei euren Frauen ähnlich ist, aber wenn ich sie frage, ob sie Hunger hat und sie sagt mir Nein, dann mache ich mir ein Sandwich und was glaubt ihr, wer am Ende das Sandwich isst? Ich ganz sicher nicht, obwohl meine Frau gesagt hat, sie hat keinen Hunger. Oder wir haben eigentlich was vorgehabt an dem Abend und wir wollten früher schlafen gehen, aber ich habe vergessen, dass so ein Fußballspiel, was im Fernsehen läuft und ich frage sie, ich würde so gerne dieses Fußballspiel sehen, das so Deutschland spielt. Meinst du, ich könnte das Fußballspiel sehen? Und sie sagt mir, ja, kein Problem, schau es dir an. Was denkt ihr, meint sie eigentlich? Nein, eigentlich nein, aber sie hat mir ja gesagt. Ist meine Frau jetzt verwirrt? Weiß sie nicht, was sie möchte? Ich glaube nicht. Ich glaube, sie testet mich. Ich glaube, sie testet mich, um zu sehen, ob ich nicht vergessen habe, was sie eigentlich wollte. Sie fragt mich und testet mich und guckt, ob doch nicht in meinem Herzen noch das in Erinnerung bleibt, was sie eigentlich wollte, ohne dass sie es sagen muss. Weil das ist für sie Liebe, dass ich mich an die Sachen erinnere, ohne dass sie es ansprechen muss. Und diese Prüfung habe ich schon oft nicht bestanden, muss ich ehrlich sagen. Aber ich bin dabei zu lernen. Okay, das ist ein ewiger Lernprozess. Aber das Ding ist, ich glaube, Gott tut dasselbe. Ich glaube, Gott ist manchmal gleich. Ich glaube, diese Geschichte ist ein Beispiel dafür, dass Gott manchmal eine, wie meine Frau sein kann, die Ja sagt und Nein sagt, aber eigentlich Ja meint und Ja sagt, aber Nein meint und Verschiedenes und den Weg frei macht, Möglichkeiten aufmacht, aber eigentlich nicht möchte, dass wir den Weg gehen. Und was ist denn jetzt eigentlich das, was Gott möchte? Oder? Was ist denn jetzt eigentlich das, was Gott will von uns, wenn er sowohl Ja als auch manchmal Nein sagt? Vielleicht zu der gleichen Sache. Woher weiß ich, was richtig ist, wenn Gott Jein sagt? Und die Geschichte stellt uns eine Frage und eigentlich stellt uns die ganze Bibel eine ähnliche Frage. Und die Frage ist, das ist einer meiner Punkte, auf welcher Grundlage treffen wir Entscheidungen? Auf welcher Grundlage treffen wir Entscheidungen? Wenn wir Entscheidungen treffen, welche Kriterien sind für uns dann wichtig, eine Entscheidung zu treffen? Sind es offene Türen? Sind es das, was Menschen vielleicht uns raten? Auf welcher Grundlage treffen wir Entscheidungen? Weil diese Grundlage bestimmt ja dann, in welche Richtung wir uns hinbewegen. Und als ich mit meiner Schule fertig war, und ich bin in einer Pastorenfamilie aufgewachsen, das heißt, wir hatten nicht immer viel Geld, habe ich mir gesagt, ich muss etwas studieren, was mit Geld zu tun hat. Weil wenn ich kein Geld hatte, musste ich wissen, wie man mit Geld umgeht und ganz viel Geld machen kann, weil es ist nicht cool, ohne Geld zu leben. Das war mein 18-jähriger Verstand. Und ich muss ganz viel mit Geld arbeiten, weil es ist cool, Geld zu haben. Das war meine Grundlage, die Entscheidung zu treffen, dann zu sagen, ich möchte irgendwas mit Geld studieren. Und ich habe mein Abitur am Ende der Abiturphase nicht so ernst genommen und habe meinen Durchschnitt ein bisschen weiter nach hinten verschoben und wurde nicht angenommen zu BWL-Studiengängen, Betriebswirtschaftslehre. Aber Gott hat die Tür aufgemacht, dass ich Volkswirtschaftslehre studiere. Das hat auch ganz viel mit Geld zu tun. Und ich dachte, danke Gott für die offene Tür. Und ich bin struckstracks da durch diesen offenen Weg gegangen, weil Gott die Tür für mich aufgemacht hat. Und das war ein Jahr, was nicht hätte sein müssen. Ein Jahr Studiengang, was mir nicht mal interessiert, so trocken und theoriehaft. Ich habe einfach gar keinen Bock gehabt. Ich habe gemerkt, das ist gar nicht das, was in meinem Herzen ist und worauf ich keine Lust habe. Aber ich dachte, das ist eine offene Tür. Und ich dachte doch, das ist eine gute Entscheidung. Am Ende war es es doch nicht. Und offene Türen können in die Irre führen. Offene Türen können in die Irre führen. Auf welche Grundlage hat Petrus verweigert, Jesus zu kennen? Er hatte auch eine Grundlage, auf der er diese Entscheidung getroffen hat, dreimal die Entscheidung getroffen hat, zu sagen, ich kenne Jesus nicht. Was war seine Grundlage? Ich glaube, sie war, ich möchte am Leben bleiben. Oder auf welcher Grundlage hatte David die Entscheidung getroffen, als er eine andere Frau, die nicht seine Frau war, auf dem Dach eines anderen Mannes sah, die am Baden war und dann sie mit ins Haus genommen hat? Was war die Grundlage seiner Entscheidung? Ich glaube, all diese Menschen haben eine Grundlage, warum sie so eine Entscheidung getroffen haben. Und oft gibt es offene Türen, wo wir denken, Gott macht eine Tür auf. Oder er macht Türen zu und okay, dann soll ich das nicht tun. Oder er macht Türen auf und okay, das heißt, ich gehe da durch. Aber manchmal sind Türen sogar auf, die Gott sogar auflässt, aber er nicht möchte, dass wir da durchgehen. Und die Frage ist nun, wie treffe ich jetzt eine gute Entscheidung in meinem Leben? Was ist die Grundlage, auf die ich Entscheidungen treffe? Und Jesus ist ja unser großes Vorbild für so vieles. Und Jesus hat auch eine sehr richtig krasse, große Tür aufgemacht bekommen, um eine Sache zu tun, die seinen, sagen wir mal, seinen Beruf sehr schnell befördert hätte können. Und eine Beförderung ist doch cool, oder? Wer würde alles eine Beförderung feiern? Schnell nach oben zu kommen im Rang auf meiner Arbeit? Lesen wir mal von dieser Beförderung, die Jesus hier bekommt, in Lukas 4. Da führte der Teufel ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Und der Teufel sprach zu ihm, dir will ich all diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du nun vor mir anbetest, so soll alles dir gehören. Das ist eine offene Tür für Jesus. Es ist eine Tür, die ihn das eigentlich gibt, wofür er auf die Welt gekommen ist. Er ist gekommen, um sein Reich zu bauen. Er ist gekommen, um sein Reich auf diese Welt zu bringen. und er ist gekommen, um diese gute Botschaft zu bringen. Und nun hat er eine Möglichkeit, eine offene Tür, dieses Reich sofort zu bekommen, der zu sein, der dieses ganze Reich auf dieser Welt regieren kann und das ohne ans Kreuz gehen zu müssen. Das ohne den harten Weg gehen zu müssen. Das ist doch eine geniale offene Tür, oder? Stellt euch mal vor, jemand bietet uns an, dass wir irgendwo in eine andere Stadt ziehen und diese Firma übernehmen können oder diese Stadt übernehmen können und wir können da machen, was wir wollen und wir müssen nicht mal den harten Weg gehen, um uns nach oben zu kämpfen. Wir kriegen es einfach so. Wäre doch genial. Das ist die Tür, die Jesus hier bekommt. Aber was antwortet er? Er sagt: Weiche von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm alleine dienen. Was ist die Grundlage für Jesu Entscheidung? Was ist die Grundlage, auf der er diese Entscheidung trifft? Warum er diese offene Tür, obwohl sie offen ist, da nicht hineingeht? Es kommt keine Wolke vom Himmel, die ihm sagt, mein Sohn, lieber nicht, du bist mein Sohn, ich möchte, dass du da lang gehst. Da ist keine Wolke, die vom Himmel spricht. Da kommt auch kein Prophet angelaufen in die Wüste. Jesus, warum, was machst du in der Wüste? Alter, ist so heiß hier. Bitte geh nicht da lang. Gott hat mir gesagt, du sollst da nicht lang gehen. Das passiert auch nicht. Das ist nicht die Grundlage, auf die er seine Entscheidung trifft. Also was ist die Grundlage dafür, dass Jesus sich dafür entscheidet, nicht diese offene Tür da hineinzugehen? Und ich glaube, Jesu Grundlage ist, er entscheidet sich nach dem Herzen seines Vaters. Er entscheidet sich nach dem Herzen seines Vaters. Und hier kennt Jesus das Herz seines Vaters, weil er das Wort Gottes kennt. Er hat gesagt, es steht geschrieben. Jedes Mal, wenn ihn herausgefordert wurde für eine offene Tür, hat er gesagt, nein, 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 es steht geschrieben im Wort Gottes. Er kannte das Herz seines Vaters, weil er das Wort Gottes kannte. Er hat sich da hineinbegeben und viel studiert. Und ich glaube, der beste Weg, um Gottes Herz kennenzulernen, ich kann es gar nicht genug sagen, ist natürlich, die Bibel zu lesen. Da hat er uns ein Werk gegeben, wo er sein ganzes Herz uns offenbart, aber auch zu beten, Predigten uns anzuhören, uns mit Christen zu beschäftigen, die auch einen Glaubensweg schon vorangegangen sind. Diese Menschen, die Bibel, das Gebet mit Gott, das bringt uns in die Beziehung zu unseres Vaters. So lernen wir sein Herz kennen und können dadurch beste Entscheidungen treffen. Und das hat Jesus hier getan. Und weil wenn wir Gottes Herz kennen, dann wissen wir, was Gott möchte. Das ist wie wenn, Benji sitzt hier vorne und sein Herz ist, Menschen, die Unfälle hatten, zu helfen, dass sie wieder gesund werden, weil er ist ein Arzt. Und sein Herz ist, Menschen zu heilen. Das heißt, weil sein Herz kenne, weiß ich, was er tun möchte, oder? Ich weiß, was er will. Er will ins Krankenhaus oder er möchte in den Krankenwagen oder am liebsten in einem Hubschrauber und zu Unfallorten fliegen und Menschen helfen und retten. Das ist, was er tun möchte, weil ich sein Herz kenne. Und ich glaube, so ist es genau ähnlich mit Gott. Wenn wir ihn kennengelernt haben und sein Herz kennen, wissen wir, was er machen will. Und so können wir dann unsere Entscheidungen treffen in die gleiche Richtung, wo Gott lang gehen möchte. Weil ich glaube, es ist nicht immer ganz klar, was Gott zu uns immer zu jedem Moment sagt. Wir wünschen uns eigentlich in jedem Moment, wo wir große oder auch mittlere Entscheidungen treffen, dass Gott uns ganz klar sagt, was soll ich hier tun? Mach mir die Tür auf, wenn ich lang gehen soll, oder mach sie zu, wenn nicht. Aber ich glaube, Gott redet nicht so mit uns. Ich glaube, er gibt uns nicht immer eine ganz klare Antwort, wo wir ganz klar sagen können, okay, das ist es, okay, eigentlich wollte ich da lang, aber du hast die Tür aufgemacht, okay, ich gehe da lang. Ich glaube, so funktioniert es nicht in der Beziehung mit unserem Gott. Ich glaube, in unserem Leben werden oft mehrere Türen aufgehen, ganz viele gleichzeitig. Ich könnte diese Frau heiraten, ich könnte aber auch diese Frau heiraten. Ich könnte diesen Job nehmen, ich könnte aber auch diesen Job nehmen. Ich könnte mit dieser Gruppe von Menschen auf die Party gehen, ich könnte aber auch mit dieser Gruppe von Menschen Kanu fahren gehen, ich könnte auch mit der Person Kaffee trinken gehen. Es gibt so viele Auswahlmöglichkeiten, so viele Sachen in unserem Leben. Ich glaube, Gott hat nicht für jede dieser Entscheidungen eine ganz klare Antwort für uns. Ich glaube, Gott hat für alle Entscheidungen nicht eine ganz klare Antwort. So von wegen, wenn du nicht um Punkt 9.34 Uhr deinen Kaffee trinkst, dann ist dein Leben vorbei. Ich glaube nicht, dass Gott uns das sagt. Gott will, dass wir ihn kennenlernen und Entscheidungen dann nach seinem Herzen treffen. Wenn wir uns zum Beispiel für einen Partner entscheiden möchten, dann sollte ich mir vielleicht nicht unbedingt, die Hauptfrage sollte vielleicht sein, ist das diese eine Person für mich, sondern eine viel bessere Frage laut meinem Verständnis wäre mittlerweile zu sagen, wenn ich eine Beziehung mit der Person eingehe, wird das nach Gottes Willen sein? Kann ich eine Beziehung mit der Person leben nach Gottes Herzen? Oder wenn ich einen Job mir aussuchen möchte und ich habe eine Möglichkeit, diesen Job zu nehmen oder diesen Job zu nehmen, dass dann vielleicht nicht ich ganz klar weiß, okay, was soll ich tun? Und am Ende treffen wir gar keine Entscheidung, sondern wie wäre es, wenn wir uns die Frage stellen, wenn ich diesen Job auswähle, kann ich dadurch Gott ehren? Wenn ich diesen Job nehme, ehre ich dadurch Gottes Herz, seinen Willen? Oder trennt es mich von Gottes Willen? Ich glaube, Gott möchte, dass wir Entscheidungen treffen, die Gott ehren, anstatt wie Roboter einfach nur zu sagen, das ist der Weg, okay, ich gehe da lang, obwohl ich eigentlich da lang wollte. Was ist das für eine Beziehung? Stell dich mal vor, meine Frau hätte gesagt, eigentlich will ich nicht mit dir zusammen sein, aber Gott hat mir gesagt, ich muss mit dir sein, also werde ich mit dir zusammen sein. Was eine coole Ehe hätte ich dann. Nicht. Und so ist es mit Gott doch auch. Wenn Gott uns sagt, ich möchte, dass du diese Tür lang gehst und ich möchte, dass du das machst und immer wieder sagt er dir, das und das und das sollst du tun, aber eigentlich möchten wir mit dem Herzen was anderes tun und dann, okay, ich mache das trotzdem, das ist doch keine Beziehung. Ich glaube, Gott möchte, dass wir ihn kennenlernen und dadurch, dass wir ihn dann kennenlernen, wissen wir, wie sein Herz ist und wenn wir sein Herz kennen, wissen wir, in welche Richtung er geht und wenn ich weiß, in welche Richtung er geht, kann ich dann sagen, okay, das ist eine coole Richtung. Lass mich mal sehen, wie ich meinen Job, meinen Partner, meine Finanzen, wie ich alles in diese gleiche Richtung ausrichten kann. Und das können wir tun und dem Willen Gottes folgen und dem Herzen Gottes folgen, wenn wir ihn kennen. Das kann ich nicht, wenn ich Gott nicht kenne. Das geht nicht. Und die Frage und die Grundlage unserer Entscheidungen, und das glaube ich, ist die beste Grundlage für gute Entscheidungen zu treffen, das ist der Punkt, ehre ich Gottes Herz? Ehre ich Gottes Herz mit dem, was ich tue? Ist das, was ich tue, etwas, was Gott ehrt? Wenn ich diesen Partner wähle, ehre ich Gottes Herz damit? Wenn ich mit diesen Freunden unterwegs bin, ehre ich Gottes Herz damit? Wenn ich mehr und mehr arbeite und die Kirche Gottes und meine eigene Familie aus den Augen verliere, ehre ich Gottes Herz damit? Das ist die Frage, die meiner Meinung nach die beste Frage ist, die wir uns stellen können, wenn wir vor großen oder kleinen Entscheidungen stehen. Ehre ich Gottes Herz mit dem, was ich tue? Als Bileam, der Prophet, den wir in der Geschichte gelesen hatten, Gott gefragt hat, ob er gehen soll oder nicht, hat Gott offenbart ganz klar sein Herz, dieses Volk ist gesegnet, gehe nicht mit diesen Menschen. Das war sein Herz. Aber dann bot sich eine tolle Karriere, ein fürstlicher Lohn, richtig wichtige Leute kamen, um ihn einzuladen und dann fragt er Gott nochmal und Gott sagt auf einmal ja. Genial, auf einmal sagt Gott ja. Und vielleicht passiert es in unserem Leben, dass Gott eigentlich uns etwas gesagt hat und sein Herz uns offenbart hat. Wir wissen eigentlich, was Gott möchte, aber wir sagen Gott, aber ich würde es so gerne tun. Und dann sagt Gott sogar vielleicht ja zu uns. Aber eigentlich ist sein Herz was anderes. Das ist, was Bileam erlebt hatte. Und vielleicht sagt Gott eben auch ja zu uns, aber eigentlich will er, dass wir seinem Herzen folgen. Und deswegen sind offene Türen Sachen, die ihnen die Ehre führen können. Und am Ende kommt alles zurück zu diesem einen Fundament, zu der Basis, zu dem, was Gott eigentlich möchte mit uns. Er will nicht, dass er ein ChatGPT-Ersatz wird, dem wir einfach Fragen stellen und ChatGPT uns sagen soll, was wir tun sollen. Er möchte kein Genie sein, wo wir an der Wunderlampe reiben und er rauskommt und uns sagt, Joachim, geht da lang. Er will nicht einfach nur ein Werkzeug sein. Er will nicht einfach nur ein Gegenstand sein, was wir benutzen, damit er uns sagt, in welche Richtung wir gehen sollen. Er möchte eine Beziehung mit uns. Immer wieder kommt es zurück zu diesem einen Fundament, dass es nicht darum geht, ist diese Entscheidung richtig oder diese, ist diese Person richtig oder diese Person. Am Ende geht es erstmal darum, die Grundlage aller guten Entscheidungen, kenne ich meinen Gott? Kenne ich sein Herz? Weiß ich, was er will? Weiß ich, was er für mich im Blick hat? Weiß ich, was er über mich denkt? Weiß ich, was er über andere Menschen denkt? Und wenn ich das weiß, dann kann ich gute Entscheidungen treffen. Wenn ich das nicht weiß, weiß ich ja nicht, wo Gott lang gehen möchte. Das heißt, ich weiß nicht, wohin die guten Entscheidungen gehen. Aber wenn wir ihn kennen, können wir uns dafür entscheiden. Was er will, ist eine aktive Beziehung zu uns. Denn, das ist einer meiner Punkte, aus der Nähe zu Gott wachsen gute Entscheidungen. Aus der Nähe zu Gott wachsen gute Entscheidungen. Manchmal denken wir das andersrum. Wir denken, wenn ich gute Entscheidungen treffe, dann gehe ich in Gottes Richtung. Wenn ich eine gute Entscheidung treffe, gehe ich näher zu Gott. Aber es muss andersrum sein. Wenn wir Gott kennenlernen und in der Nähe zu ihm sind, aus der Beziehung heraus wachsen gute Entscheidungen. Das ist, worum es eigentlich ist. Ich bin dabei, ein Buch zu lesen, das heißt Atomic Habits. Vielleicht hat das jemand von euch auch gelesen, oder auf Deutsch heißt es die 1%-Theorie. Und da gibt es eine Grafik drin, die sehr hilfreich war, was uns ein bisschen vielleicht hilft. Das sind drei Kreise, habe ich uns auch ein bisschen was gemalt. Ich male gerne, vielleicht merkt ihr das. Das sind die drei Ebenen der Verhaltensveränderung, hat er sie genannt. Und wir haben in der äußersten Schicht die Ergebnisse, die wir wollen. Die Ergebnisse sind sozusagen, ich möchte abnehmen, das ist mein Ziel, ich möchte eine Person kennenlernen. Das sind so die Ergebnisse, die ich erwarte. Und wir fokussieren uns oft auf die Ergebnisse. Das sind unsere jährlichen Jahresvorsätze, die wir uns bei Silvester machen, die wir nach 2 Wochen direkt aufgeben, weil sie nicht funktionieren. Ich erkläre euch gleich, warum. Und das sind die Ergebnisse. Und wir fokussieren uns oft, wenn wir eine Entscheidung treffen wollen, auf die Ergebnisse. Wir wollen dieses Ergebnis, also versuche ich eine Entscheidung zu treffen, die das versucht zu erreichen. Und wir kriegen es irgendwie nicht hin. Dann das nächste sind Prozesse. Prozesse sind Systeme, die wir aufbauen für kleine Entscheidungen, die uns helfen, in die Richtung zu bringen, zu den Ergebnissen zu kommen, die wir wollen. Wir bauen Systeme auf. Es geht darum, wie ich meine Routine morgens mache, damit ich in diese Richtung gehen kann. Und das ist besser, sich darauf zu fokussieren, als nur auf die Ergebnisse. Aber es ist noch nicht der Moment, wo wir gute Entscheidungen treffen, sondern erst, wenn wir an die Identität gehen, wenn wir an den Kern gehen, darum, wer wir sind, wer bin ich, was denke ich über andere Menschen? Was ist mein Weltbild? Was ist das, was Gott für diese Welt vorgestellt hat? Und ich meine Identität forme, wer ich bin. Erst da, wenn ich meine Identität forme, richtet sich die Richtung, quasi in welche Richtung ich gehe. Und dann kann ich viel leichter Entscheidungen treffen, die in diese Richtung gehen von meiner neuen Identität. Das heißt, wenn ich eigentlich da lang gehe und meine Identität sagt, ich bin ein Langschläfer. Und ich sage es mir, ich bin ein Langschläfer und das ist meine Richtung. Und ich sage, ich möchte früh aufstehen. Aber ich bewege mich hier lang, dann habe ich den Vorsatz, früh aufzustehen, aber ich krieg's nicht hin, weil meine Identität ist, ich bin ein Langschläfer. Und erst wenn wir, das sagt das Buch, uns an die Identität begeben, dann schaffen wir es erst, die Richtungen in diese Entscheidung, in diese Richtung zu gehen. Das heißt, unsere Entscheidungen sind normalerweise eine Reflexion unserer Identität. Unsere Entscheidungen zeigen, was wir über uns denken, über andere denken, über die Welt denken, über Gott denken. Sie zeigen uns, wer wir sind, unsere Entscheidungen. Irgendwo in der Bibel steht doch auch, das, was aus dem Mund kommt, das ist doch auch im Herzen, oder? Und es wurde eine Studie gemacht, und die hat herausgestellt, dass Menschen, die sich als Wähler, also wenn man wählen geht, Menschen, die sich identifizieren als Wähler, ich bin ein Wähler. Diese Menschen gehen viel häufiger und viel mehr wählen als Menschen, die sagen, wählen ist eine gute Sache. Das ist komisch, oder? Die Menschen, die sagen, wählen ist eine gute Sache, machen das nicht so häufig wie die Menschen, die sagen, ich bin ein Wähler. Ich bin es, von Identität her. Und wenn wir negative Bilder über uns haben, zum Beispiel, ich bin faul, ich bin kein Frühaufsteher, ich bin kein Mensch mit Selbstkontrolle, dann handeln wir viel mehr dementsprechend, über was wir über uns denken. Und vielleicht fangen wir nicht an, die Bibel zu lesen, weil wir sagen, ich bin kein Leser. Vielleicht fangen wir keinen Glaubensschritt an, weil wir sagen, ich bin ein Versager und ich bin nicht mutig, ich bin einfach nicht so. Oder wir fangen kein Gebetsleben mit Gott an, weil ich sage mir, ich bin unkonzentriert. Ich kann das halt nicht. Und ich bin in einem sehr harmonischen Haushalt aufgewachsen, in meiner Familie. Und da ging es alles darum, dass Harmonie herrschen muss im Haus. Das heißt, ich habe mich nicht mehr so sehr darüber bemüht, darüber nachzudenken, was will ich eigentlich, sondern wie kann ich einfach die Atmosphäre friedlich halten. Und so habe ich gelernt, dass ich nicht Entscheidungen lieber treffe, sondern einfach mich anpasse, um einfach die Atmosphäre am Laufen zu halten, die gut sein soll. Und das hat mir Probleme bereitet in meinem ganzen Leben, in meiner Ehe, in den Entscheidungen, die ich als Leiter treffe, in meinem Leben, wo ich vielleicht lang gehen möchte. Es hat mich gelähmt, Entscheidungen zu treffen. Und ich wollte immer bessere Entscheidungen treffen und Entscheidungen treffen, die gut sind für mich. Aber ich konnte es nicht, weil ich immer noch über mich gesagt habe, ich bin harmoniebedürftig. Ich habe immer gesagt, ich bin das, ich bin faul, ich kann das nicht. Und erst als ich an die Substanz gegangen bin, wer ich bin, konnte ich danach erst bessere Entscheidungen treffen. Und hier kommen wir zu dem Punkt, wo die Bibel ins Spiel kommt, unsere Beziehung zu Gott. Gott will unsere Identität neu formen und der beste Weg, um das zu tun, ist durch die Bibel. Der beste Weg, das zu tun, ist in unserem Gebetsleben mit Gott. Der beste Weg, um unsere Identität neu formen zu lassen, ist in unserer Nähe zu unserem Gott. Und wenn wir diese Nähe zu Gott haben, treffen wir bessere Entscheidungen. Es steht in der Bibel immer wieder, diese Wahrheit ist in der Bibel immer wieder erwähnt worden. Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen. Der trifft gute Entscheidungen, die Frucht bringen werden. Aber der getrennt von mir ist, wird nichts tun können. Sprüche 3, Vers 5 und 6. Vertraue auf den Herrn vom ganzen Herzen und verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne Gott auf allen deinen Wegen. Egal ob auf der Arbeit, ob mit deinen Kindern, in der Gemeinde, wenn du früh aufstehst oder nachts aufstehst. Erkenne Gott auf all diesen Wegen, dass er bei dir ist und mit dir Beziehungen führen möchte. Und dann wird er deine Pfade ebnen. Dann macht er den Weg frei für gute Entscheidungen. In der Nähe zu ihm. Und noch ein letzter Vers, Römer 12, Vers 2. Passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes in der Beziehung zu ihm, damit ihr dann prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Hier steht es quasi geschrieben. Römer 12, Vers 2 sagt uns, wir müssen uns verändern, unsere Sinne verändern. Wir müssen Gottes Herz verstehen lernen, damit wir prüfen können, was sein Wille ist. Damit wir prüfen können, was eine gute Entscheidung ist. Damit wir erst wissen, wohin ich meine Entscheidungen treffen sollte. Wenn wir uns erneuern in der Nähe zu unserem Gott, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir Predigten hören, wenn wir beten, wenn wir Zeit mit Gott verbringen. Wie wär's, wenn wir aufstehen zusammen? Zum Schluss. Aus der Nähe zu Gott wachsen gute Entscheidungen. Aus der Nähe zu ihm. Und wenn wir gute Entscheidungen treffen wollen, obwohl wir vielleicht ein Jein von Gott vor uns haben, wir nicht wissen, ob das der richtige Weg ist oder das der richtige Weg ist, dann führt uns die Beziehung zu Gott, zu seinem Herz, auf den richtigen Weg für gute Entscheidungen. Ich möchte nicht sagen, dass Ziele schlecht sind. Ziele sind gut, aber die Gegenwart Gottes ist besser. Ziele sind gut, ich sag's nochmal, Ziele sind gut, aber die Gegenwart Gottes ist besser. Weil Ziele sind schön zu haben, aber Ziele heißt nicht, dass ich die Entscheidung in diese Richtung treffe. Erst in der Gegenwart Gottes wenn ich mich verändere in seiner Gegenwart. Erst wenn ich ihn kennenlerne, wenn ich auf die Knie gehe und mein ganzes Leben ihm zur Verfügung stelle, in diesem Augenblick erst verstehe ich, wer Gott ist. Und in diesem Augenblick erst kann ich dann überhaupt gute Entscheidungen treffen. In diesem Augenblick, wo wir wissen, wer unser Schöpfer ist, unser Alpha und Omega, der uns gekannt hat, bevor wir überhaupt im Mutterleib unserer Mütter waren. Er hat so viel für uns bereitgestellt und möchte mit uns so viel tun. Und wir werden erst wissen, was er mit uns vorhat. Wir werden erst verstehen, welchen Weg er für uns hat. Wir werden erst entdecken, welche die guten Entscheidungen sind, wenn wir in der Nähe Gottes verharren und ihn kennenlernen und Zeit mit ihm verbringen. Ich glaube, was Gott vielleicht in diesem Augenblick tun möchte, vielleicht haben wir unsere Augen geschlossen und denken kurz nach über unser eigenes Leben. Und ich habe das Gefühl, dass Gott möchte, dass wir Buße tun, dass wir umkehren. Es ist ein Wort, was in der Bibel immer wieder vorkommt, was Jesus Menschen auffordert zu tun, wenn sie vom Weg Gottes abgekehrt sind, wenn sie gesagt haben, ich habe versucht, meine Entscheidungen selber in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich möchte selber verstehen, was gut ist und was schlecht ist. Und Gott sagt, kehre um. Das ist nicht der richtige Weg. Du sollst nicht selber darüber nachdenken, was gut und was schlecht ist. Komm zu mir und ich werde dir zeigen, was gut ist und was schlecht ist. Das ist die erste Sünde, die in der Bibel passiert ist, dass Menschen gesagt haben, ich will selber entscheiden, was eine gute Entscheidung ist und was schlecht ist. Und das hat uns von Gott getrennt. Was Gott will, ist, dass wir ihn kennenlernen, dass wir Zeit mit ihm verbringen, dass wir ihn verstehen und dann, wenn wir ihn kennen, Entscheidungen treffen nach seinem Willen. Und wenn du hier bist und du sagst, oh Mann, ich habe das alles umgedreht. Ich kenne Jesus und ich liebe meinen Gott, aber ich habe versucht, es andersrum zu machen. Gott, ich will umkehren und dich kennenlernen, bevor ich Entscheidungen treffe. Wie wäre es, wenn wir einfach in diesem Augenblick unsere ganzen Hände erheben zu unserem Gott und sagen, Gott, ich bin hier, ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich möchte meine Beziehung zu dir auf ganz neue Fundamente bauen. Ich habe es satt, immer wieder darüber nachzudenken, was ist richtig und was ist falsch. Soll ich in diese Tür gehen oder in diese Tür gehen? Gott, ich möchte einfach nur dein Herz ehren. Ich möchte einfach nur dein Willen ehren. Und darum, Heiliger Geist, bitten wir dich, dass du frisch kommst auf alle Herzen, die in diesem Moment bereit sind, dich zu empfangen. Dass du ganz frisch kommst und die Herzen umdrehst zu dir. Dass wir uns primär zuerst damit beschäftigen, wer du bist, bevor wir uns damit beschäftigen, was wir wollen. Dass wir zuerst dich kennenlernen. Und Vater, hilf uns. Offenbare du, wer du bist in unserem Leben. Hilf uns, dein Wort zu lesen und zu verstehen. Hilf uns, in deiner Gegenwart mehr als nur 2 Minuten sein zu können, damit wir dich hören und dich verstehen. Hilf uns, ganze Sache mit dir zu machen, nicht immer wieder mit schlechtem Gewissen aufzuwachen, weil wir es nicht hinbekommen haben. Jesus, in deiner Nähe, in deiner Gegenwart wollen wir uns verändern lassen. Und darum, Gott, bitte ich dich, dass du in diesem Augenblick deinen Heiligen Geist wirklich fallen lässt und du ein Feuer im Herzen entfachst, wo es schon lange kein Feuer mehr gab. In der Beziehung zu dir. Ich bitte dich, dass die kleine lodernde Flamme, die Beziehung, die wir zu dir einmal hatten, aber langsam ins Stocken geraten ist, dass das ganz neu wieder entfacht, dass wir ganz neu wieder Beziehung zu dir führen, ganz neu wieder dich kennenlernen, weil nur in deiner Gegenwart fallen die guten Entscheidungen. Nur in deiner Gegenwart kann ich ein Leben mit Früchten führen. Nur in deiner Gegenwart macht das Leben überhaupt Sinn. Darum kommen wir zu dir und wollen mehr von dir.
Lad einfach Gott ein in diesem Augenblick. Es geht hier nicht um andere Menschen, es geht nur um dich und um Gott. Dein Herz und Gott, er möchte dein Herz. Und er liebt dich so sehr. Das ist die Hauptbotschaft der Bibel, dass er uns liebt. Dass er uns annimmt als seine Kinder, wenn wir zu ihm kommen. Und er hat so viel, was er uns zeigen möchte. Er möchte so viel von seinem Charakter offenbaren. Er möchte so viel von seiner Liebe ausgießen. So viel von seiner Vergebung ausgießen über uns. Und alles, was wir dafür tun müssen, ist einfach nur unser Herz dafür aufzumachen. Ich nehme es an, Gott. Ich will dich kennenlernen und dich verstehen. Während alle unsere Augen weiter geschlossen sind, möchte ich auch jeden Sonntag die Möglichkeit geben, wenn du Gott, Jesus Christus, noch nicht persönlich kennst und angenommen hast als deinen Gott, dann ist heute und morgen und übermorgen und überübermorgen immer eine neue Möglichkeit, das zu tun. Jesus ist gekommen auf die Welt und hat sein Leben gegeben für uns. Weil wir aufgrund unserer Selbstständigkeit und Getrenntsein von Gott nicht Zugang zum Leben haben. Unser Gott ist Leben. Aber entfernt von ihm haben wir kein Leben. Entfernt von ihm werden wir sterben und von Gott getrennt sein. Aber das ist nicht Gottes Wille für uns. Er will, dass wir Gott kennenlernen, ihn kennenlernen, ihn als unseren Gott annehmen und Beziehung mit ihm wollen. Und er möchte uns ewiges Leben schenken. Und alles, was wir dafür tun müssen, ist zu sagen, ich nehme an, was du für mich getan hast. Ich glaube, Jesus, dass du Gott bist, auf die Erde gekommen bist, dein Leben gegeben hast für mich und auferstanden bist zum ewigen Leben und nun auf dem Thron sitzt über allem. Und dass wir Jesus als unseren Gott aussprechen. Das ist das Einzige, was wir machen müssen. Und während unsere Augen geschlossen sind und wir einen Moment der Atmosphäre, der Privatsphäre geben, wenn du hier bist und du hast diese Entscheidung noch nie getroffen, dann würde ich dich bitten, einfach die Hand zu heben, wenn du sagst, ich möchte mich für Jesus entscheiden. In diesem Augenblick, dass du einfach sagst, ich möchte mich für Jesus entscheiden. Danke, ich sehe die Hand. Ist noch jemand, der sagt, ich möchte mich für Jesus entscheiden? Danke, ich sehe die Hand. Das ist die beste Entscheidung. In unserer Reihe geht es um gute Entscheidungen zu treffen. Für Jesus sich zu entscheiden, ist die allerbeste Entscheidung, die wir treffen können. Und aus der Beziehung geschieht alles Gute. Wie wäre es, wenn wir mit denen, die sich für Jesus entschieden haben, einfach jetzt ein Gebet zusammen besprechen, was ein Ausdruck dafür ist, für was wir uns gerade entschieden haben. Ich bete was vor und die ganze Gemeinde betet nach mit den Leuten, die sich für Gott entschieden haben. Lass uns zusammen beten. Lieber Jesus, ich entscheide mich heute, dir zu folgen. Du bist mein König und ich folge dir nach. Danke, dass du für mich gestorben bist und auferstanden bist zum ewigen Leben. Ab heute entscheide ich mich für dich ganz allein im Namen Jesus. Und alle sagen zusammen Amen.
Willkommen. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.